Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, liebe HörerInnen, hier ist die 6. Folge von Flutlicht an im Gespräch mit der Wortpiratin. Das bin ich, Mara Pfeiffer. Und wie immer habe ich natürlich einen sehr famosen Gast eingeladen. Diesmal ist das Justin Kraft. Hi, schön, dass du da bist.
Hi Mara, sehr famos ist natürlich ein bisschen strittig, aber danke für die warmen Worte.
Ja komm, ich muss hier erstmal immer den Teppich ausrollen. Sagt man eigentlich, ich bin ja, scheitere ja immer an der richtigen Aussprache von Wörtern, die mit einem J beginnen. Ist Justin denn richtig oder sagt man Justin oder wie wirst du deiner Herkunft nach ausgesprochen?
Ja, Justin ist richtig, okay. Beziehungsweise daran habe ich mich gewöhnt. Ich werde auch teilweise mal Justine genannt, das ist ja eigentlich eher die weibliche Aussprache, aber da habe ich mich auch schon dran gewöhnt. Ja, also Justin oder Justine ist mir eigentlich egal, Justin ist, glaube ich, gängiger.
Einfach am Englischen just orientieren.
Genau.
Just in. Oh mein Gott, das hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Bevor das Niveau weiter sinkt, werden wir lieber gleich thematisch. Viele von den HörerInnen, könnte ich mir vorstellen, kennen dich über deine sportjournalistische Arbeit. Du beschäftigst dich dabei hauptsächlich mit dem FC Bayern München. Auf Twitter bist du als Lahmsteiger unterwegs. Das ist auch ein gutes Stichwort für deine Arbeit als Buchautor. Da kommen wir nachher auch noch dazu. 4 Bücher hast du bislang geschrieben. Eines davon heißt Generation Lahmsteiger. Zu Beginn aber erstmal der Klassiker. Wie bist du zum Fußball überhaupt und vor allem fernab von München in der Nähe von Potsdam zu deinem Verein gekommen?
Genau, das ist beim Fußball eigentlich eine recht unfamose Geschichte. Fußball ist ja der Volkssport schlechthin in Deutschland. Das ist bei mir quasi einfach so passiert, würde ich sagen. Mein Vater hat mich dann 1999 erstmals in einem Dorfverein, Petershagen-Eggersdorf, angemeldet. Dort habe ich dann mit der damaligen F-Jugend dort eine Trainingseinheit, war es glaube ich, absolviert, habe aber gemerkt, so viel Spaß macht mir das noch nicht, weil die alle älter sind als ich, mindestens 1-2 Jahre. Der Unterschied war dann doch schon relativ riesig und Frühstarter wollte ich dann nicht unbedingt sein, das war mir dann zu anstrengend irgendwie und habe auch keinen richtigen Draht dort gefunden in dieser einen Trainingseinheit. Deshalb haben wir das Ganze nochmal um ein Jahr verschoben. Und dort hatte ich dann mit einem anderen Trainerteam dort auch und anderen Spielern deutlich mehr Spaß in meiner ersten Trainingseinheit, bin dort auch dann am Ball geblieben und so eigentlich habe ich meinen Draht zum Fußball so ein bisschen entdeckt, allgemein auch eine Familie, die sehr fußballaffin ist. Mein Vater hat selbst Fußball gespielt, auch in diesem Verein als Torwart aktiv gewesen. Das ist auch so ein bisschen die Überleitung, wie ich eigentlich gottverdammt nochmal Bayern-Fan in Brandenburg werden konnte. Mein Vater hat mich immer als kleinen Jungen mitgeschleppt zu seinen Fußballspielen quasi. Ich habe dann von draußen immer zugeschaut und er stand machtlos im Tor, während ich quasi von seinen Freunden und Bekannten so ein bisschen betätschelt wurde, was den FC Bayern anging, weil da waren viele Bayern-Fans in diesem Umfeld vorhanden. Da hat sich das eigentlich von Spiel zu Spiel mehr entwickelt, dass ich dann selbst so gesagt habe, okay, dann bin ich jetzt vielleicht Bayern-Fan bin es eigentlich mein Leben lang geblieben, obwohl sich im Umfeld das so entwickelt hat, dass viele zu Hertha oder Union dann gegangen sind. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, zumindest bei mir war es im Umfeld so, dass viele am Anfang als ganz junge Kinder doch auch ein bisschen mit dem FC Bayern sympathisiert haben und je älter sie wurden, umso eher ging es dann ins Regionale über. Das war so die Geschichte von den anderen. Ich bin dem FC Bayern aber ja dann aus sehr vielen Gründen irgendwie treu geblieben.
Nee, ich habe das tatsächlich bei mir nicht so mitbekommen, aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich, als ich ein kleines Mädchen war, tatsächlich mehr so mit meinem Vater irgendwie Nationalmannschaft geguckt habe oder der hat sich damals so in den Mitte der 80er für den BVB interessiert. Bayern kann ich mich gar nicht erinnern, aber natürlich die Region, aus der ich komme, war immer Eintracht Frankfurt stark. Aber was ich erstaunlich finde, ist, was aus deiner Erzählung ja anklingt, ist, dass es da durchaus eben im Erwachsenenalter auch schon einige Fans gegeben haben muss, ne? Also wenn du sagst, die Kumpels von deinem Vater quasi haben dich damit infiziert.
Ja, da gab es einige, ich weiß jetzt nicht genau, wie die zum FC Bayern gekommen sind, das kann ich nicht erzählen, aber die Bayern-Fans waren, die mich dann halt auch so ein bisschen, erziehen ist ein zu starkes Wort, aber die dann eben mir den FC Bayern so ein bisschen schmeichelhaft geredet haben, auf der Tribüne quasi, auf der Kreisliga-Tribüne. Und ich habe mich da anscheinend ein bisschen bereden lassen. Mein Vater hat noch früh versucht, er selbst ist übrigens kein richtiger Fan von einem Fußballverein, er sympathisiert so ein bisschen mit dem Hamburger SV, mit Ostvereinen im Generellen, ich glaube, das ist auch was zumindest im Osten relativ häufig ist, dass man sich wünscht, dass die Ostvereine erfolgreich sind. Er hat aber interessanterweise, obwohl er mit Hamburg sympathisiert und mit einigen Ostvereinen, versucht, mir so ein bisschen Borussia Dortmund nahezulegen. Ich glaube, das lag daran, dass die damals in den 90ern ja durchaus eine sehr erfolgreiche Phase auch hatten. Mhm. Vielleicht hat er darin die größte Chance gesehen, dass ich kein Bayern-Fan werde. Es existiert irgendwo noch ein Foto, wo ich kann mich selber nicht mehr dran erinnern, weil ich da viel zu jung für war. Ich würde schätzen, ich bin da 3-4 Jahre alt, wo ich ein Dortmund-Trikot anhabe. Das Foto, entweder habe ich es irgendwann vernichtet, ich habe es jedenfalls lange nicht mehr gesehen.
Ich wollte gerade sagen, heiße Ware.
Genau, heiße Ware. Wenn das jemand in die Finger kriegt, dann steht meine Karriere auf dem Spiel.
Was ja mir immer ein totales Rätsel ist, wie wird man Fan eines Vereins, den man nicht regelmäßig live im Stadion sehen kann?
Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es ja auch immer dann das ein bisschen abschätzig gemeinte Wort Erfolgsfan. Interessanterweise habe ich meinen allerersten Blog, da gibt es ja diese WordPress-Blogs quasi, mhm, die man machen kann, den habe ich Erfolgsfan genannt, ganz bewusst, weil ich schon glaube, dass es eine Rolle gespielt hat bei mir als Kind, dass da einfach ein Club war, der irgendwie alles überstrahlt hat, über den jeder geredet hat, der total polarisiert hat, der darüber hinaus auch sehr erfolgreich war und immer noch ist. Ich kann gar nicht verneinen, dass das eine Rolle gespielt hat bei mir. Also ich glaube schon, dass der Erfolg da durchaus ein Faktor war, verbunden auch mit vielen Spielern dort, die vor allem Anfang der 2000er beim FC Bayern gespielt haben. Oliver Kahn, Stefan Effenberg, den du ja auch persönlich kennengelernt hast. Du lachst aber.
Ein bisschen weit, aber ja.
Ich hab ihn genau. Also als Fußballer, das waren einfach prägende Figuren beim FC Bayern, aber auch ein Vicente Lizarazu beispielsweise. Die haben mich irgendwie an den Club gefesselt. Giovanna Elber fällt mir da auch ein. Die haben mich irgendwie auf eine Art begeistert, haben mich an diesen Club irgendwo rangeführt. Da bin ich dann einfach auch irgendwie dran geblieben und habe den Verein, je länger ich ihn verfolgt habe, auch irgendwie immer mehr wertschätzen gelernt.
Du hast gerade schon angesprochen, deinen ersten Blog. Du bist heute Teil des AutorInnen- und PodcasterInnen-Kollektivs Mirsan Roth. In der aktuellen Form gibt es die Plattform seit der Saison 14-15, prinzipiell aber schon länger. Also und vor allem sind auch einzelne AutorInnen schon länger unterwegs rund um den FC Bayern. Kannst du ein bisschen was zur Genese der Plattform erzählen und wie ihr da so arbeitet?
Entstehung des Blogs kann ich gar nicht so viel erzählen, nur das, was mir erzählt wurde. Ich bin erst später dazu gestoßen. 2012, 13, also die Trippelsaison, da haben sich, glaube ich, der Steffen Meyer auf Twitter @derBayernBlog und Jan, unser Chef, wie wir immer sagen, unser Gründer quasi, auf Twitter @Käsebrot. Die haben sich wohl zusammengesetzt damals, so wie ich das mitbekommen habe, und haben dann beschlossen, hey, lass mal zusammenarbeiten. Steffen hat vorher seinen eigenen Blog gehabt, Jan hat seinen Blog, Mirsan Roth eben gehabt. Und da haben sie gesagt, ja komm, lass uns das zusammen machen. Da ist dann so ein kleines AutorInnen-Team entstanden. Christopher, mit dem ich regelmäßig auch podcaste bei Mirsan Roth, war auch unter den Gründern mit dabei. Ich weiß gar nicht, wann genau, aber Felix Haselsteiner, der mittlerweile für die Süddeutsche Zeitung schreibt, der war auch relativ früh zumindest dabei. Jolle, die sehr viel auch über die Frauen für uns berichtet hat ist dort auch mit relativ früh mit zugestoßen. Ich kam tatsächlich erst 2016 dazu, als sich das Team dann dazu entschlossen hat, einfach Ausschau zu halten nach jungen Kräften in Anführungsstrichen, weil die sind ja selber noch nicht wirklich alt, aber ja, du weißt es ja selber, wenn man dann im Privatleben, im Berufsleben vielleicht auch noch andere Dinge als Fußball zu tun hat, dann suchst du natürlich nach Leuten, die dir ein bisschen Arbeit abnehmen können, zumal es ja eigentlich bloß ein Freizeithobby war und immer noch ist.
Bei mir ist das alles von Fußball durchseucht. Job, ja, Hobby, Privatleben.
Genau, du bist ja als Sportjournalistin, als berufliche Sportjournalistin sowieso da nochmal eine Ausnahme. Aber ja, also den Sprung hat halt bei uns nur Felix geschafft und der ist halt nur für die Süddeutsche aktuell tätig, soweit ich das im Blick habe. Aber das war so die Entstehung 2016. Ich habe meinen Blog 2015 eröffnet, glaube ich, mich zu erinnern, im Sommer 2015. Relativ planlos, einfach gedacht, okay, ich habe jetzt Bock, über Fußball zu schreiben. Ich wusste noch gar nicht, wohin und welche Richtung. Habe meinen Blog dann irgendwie gefüllt mit irgendwelchen Fangeschichten vom Finale da Horm oder sonst wo. Habe dann gedacht, okay, wo kriegst du jetzt vielleicht den ein oder anderen Leser oder die ein oder andere Leserin her? Habe dann gedacht, okay, Facebook, da bin ich zu schüchtern für, dass die ganzen Real-Life-Menschen, die dort sind, das sollte nicht unbedingt mein erstes Publikum sein, dachte ich mir. Deshalb bin ich auf Twitter dann auch gelandet, wo ich dachte, okay, ganz viele anonyme Menschen irgendwie, mal gucken, was die dazu sagen und ob ich da vielleicht eine kleine Leserinnenschaft mir zusammenreimen kann irgendwie. Das hat tatsächlich auch relativ gut funktioniert und ich habe relativ schnell auch FollowerInnen dazu bekommen und irgendwann im Januar 2016 habe ich mich dann entschieden, ich will eine richtige Website haben. Ich will nicht diesen WordPress-Blog haben mit WordPress hinten dran in der Domain, sondern ich will was Eigenes haben, was mit Wiedererkennungswert und habe dann mit Freunden von Twitter, das kann ich auch so sagen, das waren Freunde, die ich da kennengelernt habe, die ich zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht getroffen hatte, mit denen ich aber viel, viel Kontakt hatte, habe ich dann überlegt, was könnte der Name dieser Domain sein. Und da sind wir dann gemeinsam irgendwie auf Lahmsteiger gekommen, meine beiden Lieblingsfußballer, Favoriten, wie auch immer. Und ich hatte genau einen Monat die Website lahmsteiger.de, da kam dann Mirsan Roth auf mich zu. Also viel Arbeit in diese Website gesteckt und dann kam Mirsan Roth. Aber ich habe trotzdem nicht lange überlegt, habe sofort Ja gesagt, weil das einfach eine Riesenchance für mich war und aus heutiger Perspektive auch ein Riesensprungbrett für weitere Dinge.
Mhm. Du hast schon angesprochen, ihr widmet euch dem Männerfußball ebenso wie dem Frauenfußball und dem Jugendfußball im Verein. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie bewusst diese Ausrichtung so breit ist? Und was mich natürlich auch interessieren würde bei einem doch mittlerweile relativ großen Team, wie organisiert ihr euch untereinander? Also wie fest sind bestimmte Kategorien, bestimmten Personen zugewiesen? Wie laufen eure Absprachen? Wie handhabt ihr das da mit der ganzen Plattform?
Die letzte Frage würde ich direkt mal beantworten wollen. Wir haben da so eine kleine App, so ein Tool, wo wir uns drin quasi wie in so einem großen Gruppenchat unterhalten können. Aber das ist eben nicht nur ein Channel, sondern es gibt verschiedene Channel. Da gibt es dann zum Beispiel den Channel Jugend, den Channel Frauen, Channel Roundup Links beispielsweise. Wir haben so eine Kategorie oder so ein Format, das heißt Roundup, da stellen wir verschiedene Links wöchentlich zusammen rund um den FC Bayern von anderen Plattformen, die wir einfach gerne gelesen haben oder die wir gerne mit unseren LeserInnen dann auch teilen. Da gibt es dann eben verschiedene Channel und in diesen Channeln besprechen wir uns dann eigentlich relativ spontan. Also gerade weil es eben ein Hobbyprojekt ist, weil viele in ihrem Privatleben auch noch andere Dinge zu tun haben, läuft das da sehr spontan. Wir versuchen schon ein, zwei Wochen vor den Spielen dann auch zu klären, wer schreibt den Spielbericht, wer hat vielleicht Zeit, dann auch mal gegenzulesen. Das Team ist tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren ganz gut angewachsen, das stimmt. Aber wenn man sich das Zeitmanagement der einzelnen Leute dann auch ansieht, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so breit aufgestellt, wie wir es vielleicht hier und da gerne hätten. Da kommt jetzt auch der Übergang zu dem was du schon angesprochen hast. Wir wollen natürlich über die Jugend berichten, wir wollen auch über die Frauen berichten, ganz einfach deshalb, weil wir selbst ein Interesse daran haben, weil wir aber auch ein Interesse daran haben, dass der FC Bayern eben nicht nur die Profimannschaft der Männer ist, sondern eben auch die Profimannschaft der Frauen, eben auch der Jugendbereich, im Idealfall auch der Basketballverein und so weiter und so fort. Aber ja, da fehlt uns einfach dann größtenteils auch die Zeit, da regelmäßig drüber zu berichten, was ein bisschen schade ist, was aber eben auch das Los eines Hobbyprojektes ist. Klar, wir kriegen mittlerweile auch die ein oder andere Einnahme. Ich würde fast sagen Spende, weil wir uns eben auf einer Plattform angemeldet haben, dann auch, wo unsere ZuhörerInnen oder LeserInnen die Chance haben, uns zu unterstützen. Aber das reicht eben vor allem dazu aus, die ganzen Kosten rund um den Blog zu decken.
Ja, ist ein Schicksal, was ihr vermutlich mit sehr, sehr vielen dieser Plattformen teilt.
Absolut.
Du hast schon angesprochen, es ist ein Hobbyprojekt. Ihr habt alle einen Fan-Hintergrund. Was glaubst du, könnt ihr einbringen in eine Medienlandschaft, die ja um einen Verein wie den FC Bayern herum natürlich sehr, sehr stark ist und also sowieso von einer sehr hohen Intensität geprägt, was man vielleicht in den klassischen Medien so nicht findet?
Ich glaube, genau das, eine Fanperspektive einfach. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir die rosarote Brille aufhaben und alles in den Himmel schreiben, weil der FC Bayern gerade mal ein Triple gewonnen hat, sondern dass wir schon auch eine kritische Fanperspektive haben. Und ich glaube, das ist in der Fußballwelt sehr viel wert. Klar, man kann durchaus das Argument anbringen, dass man als Fan immer so ein bisschen vorbelastet ist, immer so ein bisschen angreifbar auch dafür ist, was man so schreibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Fans nochmal einen ganz anderen Blick haben auf das Geschehen und auf den eigenen Club. Und manchmal sind Fans vielleicht sogar ein bisschen kritischer als der ein oder andere Mensch von außen. Deshalb glaube ich, dass das ein großer Mehrwert sein kann. Abseits davon haben wir uns natürlich auch Themen mit auf die Agenda gesetzt, sage ich mal, über die vielleicht nicht immer oder nur selten berichtet wird. Da meine ich vor allem auch den Frauenfußball mit, wo wir jetzt in den letzten Monaten versucht haben, wieder das mehr auf unsere Fahne zu schreiben. Ich habe vorhin Jolle angesprochen, die das wirklich herausragend über Jahre gemacht hat, jetzt aber aufgrund eines Umzugs und aufgrund von privaten Entwicklungen einfach nicht mehr die Zeit aufbringen kann. Deshalb versuchen wir da auch wirklich unser Bestes, das mehr ins Rampenlicht zu stellen, aber auch so taktische Themen. Klar, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so hipster in Anführungsstrichen, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, als Spielverlagerung irgendwie so der führende Block war, was taktische, fast schon wissenschaftliche Artikel anging. Aber ich glaube, dass das ein Thema ist, was in den letzten Jahren sehr gewachsen ist und was auch von Blogs mit in die Öffentlichkeit getragen wurde. Und ich glaube schon, dass auch Mirsan Roth da seinen Anteil mit dran hatte, was zumindest den FC Bayern-Kosmos anging. Und dass wir da einfach auch einen gewissen Mehrwert liefern konnten, was die Spielanalyse und vielleicht auch das Erklären von manchen Abläufen auf dem Platz anging.
Ich glaube tatsächlich sowieso, dass diese fanbetriebenen Plattformen auch sehr stark dazu geführt haben, dass klassische Medien rund um Vereine sich einfach nochmal neu hinterfragen mussten. Ne? Also ist unsere Berichterstattung noch zeitgemäß? Können wir das alles einfach so weiterlaufen lassen? Oder brauchen wir da vielleicht auch mal neue Impulse? Also das ist immer, wenn ich drauf schaue, was ich als einen absoluten Gewinn dieser Plattform sehe, beziehungsweise als einen Gewinn, die diese Plattform generell der Berichterstattung gebracht haben. Und persönliche Randbemerkung, ich finde diese ganze Diskussion um die Frage, ob jemand, der sich aus dem Fantum heraus in einen Sport rein entwickelt hat, ein besserer oder schlechterer Journalist, Journalistin ist, super müßig. Also fällt für mich in eine ganz ähnliche Kategorie wie die Frage, ob JournalistInnen eine Haltung haben dürfen. Weil wenn man nicht ein gesteigertes Interesse an einem Thema hat und sicherlich auch ein Stück weit eine Haltung, dann fängt man überhaupt nicht an, sich so damit zu befassen. Ich glaube, Key ist dabei tatsächlich einfach eine Transparenz zu haben. Also es gibt aus meiner Wahrnehmung so viele JournalistInnen, denen total klar anzumerken ist, mit welchem Verein sie es halten, die nur einfach nie drüber sprechen und dann damit so tun, als wäre es irgendwie nicht so. Und das finde ich einen viel schwierigeren Ansatz, als von Anfang an zu sagen, ja genau, ich bin als Fan mal zu diesem Verein gekommen, ich habe dann angefangen, mich auch journalistisch damit zu beschäftigen und bums, so ist es. Also ob jetzt jemand, der das liest oder hört, da für sich die entsprechende Distanz findet oder nicht, kann ja wiederum jeder selbst beurteilen, aber das als ein Qualitätsmerkmal ranzuziehen, habe ich nie verstanden.
Ja, definitiv sehe ich auch ganz genauso. Und ich glaube, da ist einfach auch immer eine ganz andere Leidenschaft nochmal mit verbunden, wenn Fans über ihren Club schreiben. Und diese Leidenschaft ist was, was glaube ich auch ein Mehrwert von vielen Blogs ist. Und wie du schon gesagt hast, viele Medien haben das auch erkannt und geben uns BloggerInnen dann eben auch die Chance, dort Teil derer Berichterstattung zu sein. Und ich glaube, dass das eine Symbiose ist, von der beide Seiten profitieren und lernen können. Und es gibt ja auch JournalistInnen, die komplett die Tür zumachen, was das angeht. Ich finde, das ist kein Konkurrenzkampf, sondern im Gegenteil, da können beide Seiten voneinander viel lernen. Und das finde ich sehr positiv, diese Entwicklung im Generellen.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Bevor wir zu deiner Arbeit im journalistischen Bereich tatsächlich noch mal ein bisschen intensiver kommen, würde mich mal noch ein ganz anderer Punkt interessieren. Wir haben über das Thema Fantum, Fanleidenschaft ja schon gesprochen und das ist ja natürlich was sich komplett erstmal außerhalb von der Rationalität bewegt und wo es einfach eben um ein Gefühl und um eine Leidenschaft geht. Irgendwann nimmt man dann ja aber schon auch sehr klar wahr über das Fußballerische und vielleicht die Personen aus dem Platz hinaus, was ist das für ein Club, wer sind da die handelnden Personen und wie positioniert der Verein sich vielleicht auch zu bestimmten Themen. Jetzt bist du ja jemand, der schon mit einer sehr klaren Haltung zu gesellschaftlichen Themen unterwegs ist. Wo macht es dir dein Verein denn da auch schwer und wie gehst du mit diesen Ambivalenzen um?
Ja, also schwer macht mir das der Verein schon in einigen Bereichen und da ist ja bloß beispielsweise das ganze Engagement rund um Katar zu nennen, was ja immer wieder auch ein Wunderpunkt ist, wo der FC Bayern einfach angreifbar ist mit seiner Geschichte, wo ich jetzt vor allem auch den Ehrenpräsidenten Kurt Landauer mit meine, jüdischer Präsident des FC Bayern, auch im Zweiten Weltkrieg eine besondere Geschichte gehabt, dieser Club. Und dann eben mit einem Staat, sage ich mal, so ein Stück weit zu liebkosen, der es mit den Menschenrechten, gelinde gesagt, nicht ganz so eng nimmt. Das ist schon was mich nicht nur im ersten Moment, sondern dann auch über die Jahre hinweg immer wieder auch getroffen hat und wo ich mir einfach eine noch klarere Haltung, eine noch klarere Position auch vom Club erhofft hätte. Ich muss aber auch sagen, und da kommen wir vielleicht auch so ein Stück weit zum Umgang, ich bin dann jemand, der versucht nicht sofort dem ersten Impuls nach zu urteilen und zu schießen, sondern ich versuche schon auch zu ergründen, warum ist das so? Hat das wirklich ausschließlich monetäre Gründe, was ja offenkundig ein sehr großer Faktor ist? Gibt es da vielleicht auch noch Positionen, andere Positionen als meine, die das positiv finden, dass der FC Bayern dort vor Ort ist und die Aufmerksamkeit vielleicht ein Stück weit auch dahin lenkt? Ich glaube schon, dass es auch ein paar Argumente gibt und das ist mir vor allem im Gespräch auch mit Ronny Blaschke vom Deutschlandfunk bewusst geworden, dass es auch Punkte gibt, die dafür sprechen, dass man eben im Dialog ist mit Katar, dass man dort gewisse Gespräche einfach auch führt, bin aber trotzdem immer noch der Meinung, dass das alles zu wenig ist und dass der FC Bayern da in meinen Augen nicht aktiv genug ist. Das nur mal so als ein Bereich, wo ich einfach glaube, dass da verschiedene Positionen aufeinandertreffen, also einerseits der Club, andererseits meine Person mit meinen Vorstellungen davon.
Was, kurze Zwischenfrage, wenn du sagst, Gespräche mit dem Ronny Blaschke, der ja sicherlich auch so vielen Begriff ist mit seiner sportpolitischen Arbeit als Autor, was sind das für Punkte, wo du sagen würdest, das hat durchaus auch einen positiven Effekt, dass es da Kontakte gibt zu Katar?
Was ich gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen habe, ist vor allem, dass es auch eine gewisse Aufmerksamkeit gibt, die sicher nicht vom FC Bayern allein dorthin gelenkt wird, die aber durch die ganze Fußball-WM, die dort stattfindet, etc. pp., wo der Fußball durchaus auch einen Anteil dran hat, dass Leute sich damit beschäftigen, die vielleicht sonst das alles hätten links liegen lassen. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Druck gibt auch für Katar, Dinge zu verändern. Aber, und da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich vorhin klar machen wollte, mir persönlich reicht das nicht aus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, was dort verändert wurde, reicht aus, um das Engagement des FC Bayern dort zu rechtfertigen. Aber jetzt haben wir halt viel über diese Katar-Geschichte geredet. Grundsätzlich ging es ja darum, wie ich damit umgehe, dass der Club vielleicht nicht immer das vertritt, wofür ich einstehen würde oder nicht diese gesellschaftliche Position einnimmt. Ich bin halt jemand, der, wie gesagt, viel den Dialog aussucht mit anderen Fans, mit Menschen, die vielleicht mit dem FC Bayern auch nicht so viel am Hut haben, um mir einfach auch andere Perspektiven einzuholen. Aber ich bin halt kein Mensch, der dann wegläuft, alles hinschmeißt und sagt, puh, pass auf, mit dem Club kann ich gar nichts mehr anfangen. Ich glaube schon, dass ich mittlerweile auch eine Plattform habe, auf der ich gehört werde, auch vom FC Bayern gehört werde. Und dass ich schon auch die Möglichkeit habe, Dinge zu äußern, die im Club vielleicht auch ankommen. Und das führt vielleicht dann irgendwo dazu, dass ich mich ein Stück weit von meinem Fansein als FC Bayern-Fan so ein Stück weit auch distanziere, wenn gewisse Dinge passieren. Ich andererseits aber schon auch ein Interesse daran habe, auf diesen Plattformen dann auch daran mitzuarbeiten, ein Stück weit diese Kritik dann auch zu äußern.
Ja, kann ich nachvollziehen. Machen wir an das Thema an dieser Stelle mal einen Haken und gehen in den tatsächlichen Sport. In deiner Kurzbiografie auf Mirsan Roth heißt es, aufgewachsen mit der Generation Kahn rund um die legendäre 2001er Mannschaft, sozialisiert mit der Generation Lahmsteiger. Was hat dieses Aufwachsen und diese Sozialisation bei dir für ein Bild von Fußball und auch für einen Zugang zu diesem Sport zur Folge?
Die Generation Kahn und die Generation Lahmsteiger sind ja insofern recht gegensätzlich, weil ja, ich weiß gar nicht, ob das können vielleicht ältere Menschen besser beurteilen als ich, aber was vielleicht auch häufiger im Fußball vorkommt, dass eine alte Generation dann doch als recht golden gesehen wird, während die neue Generation immer daran gemessen wird und ein Stück weit diese Typendebatte auch immer aufgemacht wird. Und da sind ja Schweinsteiger und Lahm quasi die Mitgründer bei der Nationalmannschaft einer flachen Hierarchie, auch beim FC Bayern der sogenannten flachen Hierarchie, sind einfach zwei Typen und Menschen gewesen beim FC Bayern, die ich in ihrem Führungsstil sehr geschätzt habe. Einerseits bin ich zwar aufgewachsen mit dieser Generation Kahn, wie ich schreibe, und fand das auch faszinierend, was das für Alpha-Tiere auf dem Platz waren und wie sie, was sie für eine Aura hatten und wie sie andere einfach auch ein Stück weit zusammengestaucht haben. Andererseits hat sich der Fußball eben auch weiterentwickelt und für diese Weiterentwicklung standen eben Spieler wie Lahm und Schweinsteiger und ich fand das total faszinierend von Anfang an, diesen Weg zu beobachten, auch von den jungen Jugendspielern, die eingewechselt werden, bis hin zu den Weltmeistern dann am Ende und Champions League und Trippelsiegern, war das einfach eine Entwicklung, die mich auch, ja, vielleicht in meiner intensivsten Zeit als Fußballfan, auf jeden Fall meiner bisher intensivsten Zeit als Fußballfan begleitet haben und ja, an die ich mich auch immer wieder geklammert habe.
Wie wichtig war für dich in deiner Beobachtung oder ist auch bis heute das Thema Taktik? Weil wenn man liest, sowohl in deinen Texten als auch in deinen Büchern, dann hast du da ja schon einen sehr starken Fokus drauf, würde ich sagen. Wie hat sich das entwickelt?
Das kam erst recht spät, muss ich sagen. Also klar, man könnte vielleicht munkeln, mit Louis van Gaal kam so der erste Trainer, der wirklich so einen richtig großen Wert auf diesen theoretischen Bereich gelegt hat. Aber bei mir kam das erst so im Jahr 2015. Ich habe ja gesagt, da habe ich meinen ersten Blog eröffnet, war so ein bisschen auf der Suche, über was will ich eigentlich schreiben. Nun war mit Pep Guardiola jemand Trainer beim FC Bayern, der ja zumindest dafür bekannt ist, dass er ganz gut darin ist, taktische Dinge anzupassen oder zu entwickeln. Und das alles hat irgendwie so zusammengepasst, dass ich ein Interesse dafür entwickelt habe. Muss dazu sagen, mein Vater war nach seiner Spielerkarriere im Dorf, sage ich mal, war dort auch für den Verein als Trainer tätig, war jahrelang auch mein Trainer im Jugendbereich. Das heißt, da habe ich vielleicht auch nochmal so eine kleine Geschichte. Habe mich schon auch ein bisschen dafür interessiert, was mein Vater da eigentlich immer an seinem Schreibtisch so tüftelt und sich für Videos anguckt und auch mit seiner Fortbildung dann, er hat den ein oder anderen Trainerschein auch gemacht, was da so läuft. Muss aber auch ehrlich sagen, dass ich da als Spieler noch nicht so verliebt in taktische Aspekte war, wie ich es jetzt vielleicht als stiller Beobachter des Fußballs bin. Das kam dann 2015 mit unter anderem Spielverlagerung, aber eben auch durch Mirsan Roth, die ich schon bevor sie auf mich zukam, sehr gerne gelesen habe, weil ich einfach fand, dass sie eine gute Mischung verkörpert haben aus eben diesem theoretischen, teilweise recht trockenen taktischen Bereich. Spielverlagerung, sagt man ja immer, ist auch so ein bisschen für die Taktik-Nerds geschrieben. Sehr wissenschaftlicher Ansatz, ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache. Mirsan Roth war so dazwischen klassischer Berichterstattung, einer gewissen Einfachheit und diesem taktisch-wissenschaftlichen. Und das hat mich wirklich sehr angefixt. Und da habe ich dann gesagt, okay, versuche einfach selbst darüber ein bisschen zu schreiben. Ich habe auch so ein bisschen angefangen, dann auch Bücher darüber zu lesen, über Taktiktheorie etc. Habe da wirklich auch angefangen, mich intensiv weiterzubilden und habe immer mehr dann auch diesen Zugang zum Fußball gefunden. Ich habe einen ganz anderen Zugang zum Spiel irgendwie entdeckt, die Spiele auch anders gesehen, nicht nur den Ball verfolgt, sondern eben auch geschaut, was machen andere Spieler auf dem Platz, warum machen sie das. Ich glaube, ganz, ganz viele HörerInnen werden jetzt vielleicht denken, oh mein Gott, was tut er sich da selbst an? Aber ich habe da tatsächlich richtig viel Spaß für entwickelt und finde es toll. Auch über Twitter beispielsweise wieder, wenn ich jetzt wieder diese Twitter-Bubble nenne, da sind auch ganz viele Jugendtrainer beispielsweise unterwegs, mit denen man sich wunderbar darüber austauschen kann, wie die den Fußball wahrnehmen. Und dieser Austausch ist sehr wertvoll für mich geworden und für mich auch die Art und Weise, wie ich jetzt Fußball gucke.
Du bist natürlich, das ist ja so ein bisschen Teil des guten Tons, unter den Plattformen mit Podcasts und Blogs häufig zu Gast in Gegnerbesprechungen bei anderen Podcasts oder in anderen Blogs. Du schreibst aber neben Mirsan Roth auch für Focus Online und NTV. Gehst du an die Texte anders ran als an die im Blog, weil es eben ein klassisches Medium ist, oder unterscheidet sich dein Ansatz da nicht so sehr?
Das war auch so eine Phase des gegenseitigen Kennenlernens, würde ich sagen, gerade am Anfang. Ich bin selbst auf diese Medien zugegangen. Bei Focus Online arbeitet mit Dirk Adam jemand, den ich persönlich gut kenne, mit dem ich mich damals in München auch persönlich getroffen hatte, mit dem ich dann darüber gesprochen hatte, der auch begeistert war von der Idee, mir dann eine Plattform zu geben. Und das ist schon was anderes, ja, weil ich muss mich ein bisschen kürzer fassen in all dem, was ich mache. Das heißt, ich schärfe meinen Blick nochmal vielleicht noch mehr auf ein Detail, statt vielleicht, wie ich es in Mirsan Roth Texten regelmäßig mache, auf zwei, drei Details. Aber ich würde sagen, dass ich davon gelernt habe, mich ein bisschen schärfer auszudrücken, nicht immer 3000 Wörter Texte zu schreiben, sondern eben schon auch ein bisschen kürzer mich zu fassen, vielleicht ein bisschen das Detail dann vielleicht ein Stück weit auch verloren geht, aber ohne dass es jetzt eben irgendwie so ein Luftballon ist, wo man einmal reinpiekst und dann ist da nichts, sondern diese Mischung einfach aus einer kürzeren Formulierung, ohne an in Anführungsstrichen Qualität zu verlieren, wenn ich das jetzt so sagen darf.
Das darfst du. Neben der Tätigkeit als Journalist hast du mittlerweile bereits 4 Bücher geschrieben. Über die ersten beiden, Rot und Weiß, ein Leben lang, 111 Gründe für den FC Bayern München, das du mit dem schon angesprochenen Felix Haselsteiner geschrieben hast, von Mirsan Roth und mittlerweile der SZ. Und Mats Hummels, das große Fanbuch, hast du irgendwann mal gesagt, sie seien formatlastig. Ja. Zwei Fragen dazu. Zum einen, war das für den Einstieg in dieses Autorendasein vielleicht sogar hilfreich, so ein Korsett zu haben? Und inwiefern war dann aber tatsächlich anschließend Generation Lahmsteiger, die große Ära des FC Bayern, davon auch irgendwie eine Befreiung?
Ja, das hast du eigentlich jetzt schon in der Frage gut zusammengefasst.
Verdammt.
Also die 111er-Reihe ist ja sowieso, die hat so ein bisschen den Stempel weg, schon wieder ein 111er-Buch und es gibt doch schon 111er-Bücher und du bist ja auch Autorin eines 111er-Buches ja. Bei den FSV Mainz 05. Du weißt ja, wie das ist. Also da gibt es viele Vorurteile. Und für mich war das eine Herausforderung irgendwie. Also damals kam ein Literaturagent auf unseren Blog zu und es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, hey Felix, hey Justin, schreib mal dieses Buch, sondern der hat uns halt als Blog formal angeschrieben und hat halt gefragt, hättet ihr Interesse daran? Das ist dann bei uns in unserer unserer App da halt im Chat diskutiert worden. Wer hätte denn Zeit, wer hätte Lust? Und ich habe gesagt, hey, Zeit habe ich sowieso. Lust auch und vielleicht ergibt sich daraus ja noch weiteres. Das ist eine tolle Chance, eine tolle Erfahrung, mache ich auf jeden Fall. Und es war irgendwie auch eine Herausforderung, aus dem vielleicht irgendwie ein Stück weit auszubrechen, zu versuchen, daraus was zu machen, was die Leute vielleicht trotz ihrer Vorurteile gern lesen. Und ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Dafür gab es damals auch zu wenig Feedback, muss ich sagen. Aber ich persönlich bin trotzdem völlig, also schon stolz auch darauf, dass ich das gemacht habe und finde auch, dass es der richtige Weg war, gerade weil sich daraus eben dann noch weitere Chancen ergeben haben. Du hast es gesagt, Mats Hummels war dann nochmal ein gänzlich anderes Buch. Das war dann so ein Bilderbuch quasi mit Kurztexten. Auch das eine spannende Erfahrung, eigentlich auch nicht das, worin ich jetzt zu 100% aufgehe. Der ein oder andere oder die ein oder andere wird es vielleicht gemerkt haben, ich bin eher ein Mann des langen Wortes, will mich eher immer so detailliert wie möglich ausdrücken. Genau, und das war dort eher nicht möglich. Das heißt, man war schon in einem Format gefangen, aber das muss ja nicht schlecht sein. Also man lernt ja da auch Dinge und lernt eben auch, sich kürzer zu fassen, sich vielleicht prägnanter auch auszudrücken. Und das war durchaus eine Chance. Generation Lahmsteiger war dann schon so eine Art Durchbruch für mich, weil es halt komplett meine eigene Idee war und ich einfach Lust hatte, dieses Buch zu schreiben und schon fast ein fertiges Konzept eigentlich hatte, mit dem ich dann auf den Literaturagenten zugegangen bin, der uns damals auch in diese Situation gebracht hat. Der hat dann für mich den Co-Press-Verlag gefunden, wo das Buch erschienen ist. Und da bin ich bis heute eigentlich am stolzesten drauf auf dieses Buch, weil wirklich, ich glaube, ich habe ein oder anderthalb Jahre daran gearbeitet, viel Herzblut rein investiert, viele Spiele nochmal gesehen aus der Vergangenheit, vielen Erinnerungen geschwelgt, mit vielen Leuten auch gesprochen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war aber auch sehr viel Arbeit und ich bin froh, dass die Leute, die es gelesen haben, mir größtenteils positives Feedback zurückgegeben haben oder eben Feedback, von dem ich mich dann auch nochmal weiterentwickeln konnte.
Zu diesem sehr positiven Feedback gehört ja auch, dass Generation Lahmsteiger nominiert war als Fußballbuch des Jahres der Deutschen Akademie für Fußballkultur. 2019 war das. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es sich angefühlt hat, davon zu erfahren und wie hast du davon erfahren?
Ich war gerade in einem Restaurant mit meiner Freundin und habe so aufs Handy geschaut und sehe, dass ich eine Twitter-Nachricht bekommen habe von Philipp Köster, der das Buch dann nominiert hat und der hat gesagt, ich will dich schon mal vorwarnen. Ich habe dein Buch ausgewählt oder nominiert für diesen Preis und ich war erstmal perplex. Ich habe meine Freundin erstmal angeguckt und sie, was ist denn los mit dir? Ich konnte in dem Moment eigentlich gar nichts sagen, so weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also klar, für mich war es schon ein Riesending, dass das Buch im Kicker rezensiert wurde, positiv rezensiert wurde, in der TZ rezensiert wurde, auch positiv, dass die 11 Freunde positiv darüber geschrieben haben. Das war für mich eigentlich schon der Gipfel und mit mehr hätte ich gar nicht gerechnet und auf einmal schreibt mir halt Philipp Köster auf Twitter eine Privatnachricht, dass mein Buch für diesen Preis nominiert ist. Da war ich einfach überglücklich und das war für mich Motivation und Belohnung zugleich eigentlich für die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, und ein richtig schönes Gefühl, an das ich mich, glaube ich, noch sehr, sehr lange eigentlich immer erinnern werde. Und ja, auf der Gala haben wir uns ja dann kennengelernt.
Das stimmt, ja. Und die Gala der Akademie für Fußballkultur gehört immer zu den Jahreshighlights. Das war eine der traurigsten Corona-Absagen 2020. An dem Abend habe ich echt hier gesessen und in mein Weinglas geheult.
Verständlich, ja.
Na, dieses Jahr hoffentlich wieder. Du beginnst das Buch mit der Niederlage der Bayern gegen Barcelona im Champions-League-Viertelfinale 2009. Und du ziehst jetzt sehr vereinfacht gesagt den Schluss, es braucht, um einen Verein erfolgreich zu führen, einen guten Mix aus Strategie und Taktik, in dem Barcelona damals den Bayern und wahrscheinlich auch allen anderen Clubs auf der Welt voraus war, und diesen Mix und wie die Bayern den wiedergefunden haben, beschreibst du ein Stück weit in dem Buch. Kannst du vielleicht für diejenigen HörerInnen, die sich nicht so intensiv mit den Bayern beschäftigen und vielleicht auch tatsächlich das Buch noch nicht gelesen haben, das mal kurz zusammenfassen, was du damit meinst?
Ich glaube, dass der FC Bayern in den 2000er Jahren das große Problem hatte, dass er keine fußballerische Identität hatte. Also die Philosophie bestand eigentlich daraus, und das ist ja auch ein Klischee, was durchaus mehr als ein Klischee ist, dass die Bayern in der Bundesliga halt die besten Spieler, teilweise haben sie es geschafft, teilweise haben sie es versucht, bei sich zu vereinen. Sie zu verpflichten für viel Geld und dann aus dieser zusammengewürfelten Mannschaft ja, irgendwie das Beste rauszuholen. Man hatte nicht das Gefühl, dass die Bayern irgendwie fußballerisch für irgendwas gestanden hätten. Sie waren der nationalen Konkurrenz halt damals schon enteilt. Deshalb haben sie auch immer noch eine beachtliche Anzahl von Meistertiteln in den 2000ern geholt und auch Pokalsiege. Gar keine Frage, aber im europäischen Vergleich war man halt abgeschlagen. Und das gipfelte eben in dieser Klatsche in Barcelona. Und für mich war das eben der Punkt, wo die Bayern eindeutig vorgeführt bekommen haben, ja, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Interessanterweise muss man aber dazu sagen, dass mit Jürgen Klinsmann ja eigentlich ein Trainer damals an der Seitenlinie stand, der genau dafür stehen sollte, also der eben Veränderungen in den Club bringen sollte, der eine fußballerische Identität reinbringen sollte. Der hat das aus vielen Gründen, die ich vielleicht selbst gar nicht mal alle irgendwie nennen könnte, hat das nicht geschafft. Und ich bin froh im Nachhinein, dass der FC Bayern dann mutig geblieben ist. Mutig in Anführungsstrichen, weil Van Gaal war ja schon auch ein großer Name. Aber es war eben auch ein Name, der jetzt nicht so extrem erfolgreich in den 2000er Jahren war. Der hat schon seine Höhepunkte gehabt, hat mit Alkmaar dann auch eine relativ erfolgreiche Zeit nach Startschwierigkeiten gehabt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Champions-League-Sieger wie in den 90ern wurde. Und deshalb war es schon auch eine mutige Entscheidung zu sagen, wir holen jetzt diesen sehr eigenen Typen Van Gaal, der soll unseren Club ein Stück weit auch umkrempeln. Das wird beim FC Bayern, wenn da so Alpha-Tiere wie Hoeneß, Rummenigge drin sind, das wird niemals so sein, dass ein Trainer kommt und sofort alles auf links krempelt. Aber ich glaube, man hat schon bewusst einen Weg gesucht mit einer gewissen Reibung und war sich dem bewusst, ja, dass man mehr braucht als eben nur gute Spieler. Man braucht eben eine fußballerische Identität, eine Art Philosophie, etwas, wofür man einstehen will, woran sich nicht nur die Profimannschaft der Männer orientieren kann, sondern woran sich vielleicht auch irgendwann Jugendmannschaften orientieren können. Und das ist ein langer Prozess, den die Bayern, glaube ich, zwischen 2009 und heute mal mehr, mal weniger gut und konsequent auch gegangen sind. Wo sich dann im Vergleich zu den Vorjahren eben einiges auch entwickelt hat.
Jetzt könnte man ja damit rechnen, nach allem, was du so erzählst und wie du dich in den letzten Jahren in diese Thematiken reingefuchst hast, dass du die nächsten 50 Jahre als Journalist im Fußball arbeiten möchtest. Tatsächlich studierst du aber in Potsdam, und zwar Lehramt für Geschichte und Deutsch. möchtest du in dem Beruf tatsächlich auch arbeiten anschließend, oder ist das mehr so ein Sicherheitsding, oder bist du dir da noch nicht ganz entschieden mit dir selber, wie es weitergeht?
In diesem Jahr, in diesem besonderen Corona-Jahr 2020, also ist ja mittlerweile schon das letzte Jahr, war es tatsächlich das erste Mal so, dass mein Fokus mehr auf dem sportjournalistischen Bereich lag. Ganz einfach deshalb, weil es gut lief für mich, weil ich ja, viele Möglichkeiten auch bekommen habe, mich auf anderen Plattformen zu beweisen und ich das einfach auch sehr spannend fand und gleichzeitig war ich halt am Ende meines Bachelors. Ich musste halt nur noch in Anführungsstrichen meine Bachelorarbeit schreiben, hatte aber auch noch ein Praktikum offen und in Corona-Zeiten ist dieses Praktikum leider sehr schwer zu realisieren, deshalb stehe ich da so ein bisschen auf der Stelle im Moment in meinem Studium. Um die Frage aber nicht so quasi indirekt abzutätscheln, sondern auch direkt zu beantworten. Ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie sich die sportjournalistische Karriere weiterentwickelt. Wenn es wirklich irgendwann mal die Möglichkeit gibt, wo ich sage, hey, hier verdienst du nicht nur in Anführungsstrichen ausreichend viel Geld, sondern hast auch ein gutes Gefühl dabei und machst das auch super gerne, was du dort angeboten bekommst, dann bin ich nicht abgeneigt zu sagen, okay, mache ich. Aber ich bin halt auch sehr, sehr gerne in diesem Studium. Und meine ersten Praktika, in denen ich die Kinder unterrichten durfte an verschiedenen Schulen, haben mir super viel Spaß gemacht. Das war eine tolle Erfahrung auch. Und ich bleibe da auf jeden Fall dran, werde meinen Master auch noch machen. Und ja, so ist im Moment der Plan. Ich glaube, Lehrer zu werden ist so ein bisschen, wie du auch schon sagst, die sichere Bank. Mhm. Und wenn das mit dem Sportjournalismus sich so entwickeln sollte, dass ich da einfach eine Perspektive sehe, dann bin ich nicht abgeneigt, da auch Ja zu sagen.
Was für eine Altersklasse wäre das?
Ich studiere im Moment Sek 1, Sek 2. Werde mich wahrscheinlich dann auf Sek 2 spezialisieren.
Kannst du das für jemand außerhalb von wo auch immer übersetzen? Ach so, ja, also Sekundarstufe 2 ist ab was für einer Klasse?
Ja. 11. bis 13. also okay. Abitur.
Oberstufe.
Und genau, Sek 1 wäre dann bei uns zumindest 7. bis 10. Mhm. Ich habe aber auch schon eine Grundschulklasse unterrichtet, einfach deshalb, weil es damals mit den Praktikumplätzen eng war und die dann gesagt haben, okay, dann mach das jetzt halt bei einer 4. Klasse. Und auch das hat mir super viel Spaß gemacht. Das war damals eine Unterrichtsstunde zu einem Thema, was eigentlich ja viel zu komplex irgendwie war. Das heißt, wir mussten das ein Stück weit auch runterbrechen. Da ging es um Theodor Fontane und ein Werk von ihm. Aber ja, das hat auch super viel Spaß gemacht. Und Feedback war bisher auch von den DozentInnen und KommilitonInnen sehr, sehr gut auch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das in die Richtung auch weitergehen wird.
Kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Runterbrechen auch eben im Vermittlungsrahmen Spaß macht. Ich habe ja mal eine Zeit lang Kinderzeitung gemacht und genau den Punkt fand ich auch immer spannend. Also weil ich der Meinung war immer, man kann alle Themen behandeln. Die Frage ist immer, wie man es macht. Ne? Also wie du gesagt hast, wie bricht man es für jede Altersklasse runter? Hat schon auch seinen besonderen Reiz. Zumindest wüsste man bei dir seine Kinder ja in guten Händen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass du ein Mensch bist, der eine sehr klare Haltung ja nicht nur hat, sondern sie auch zeigt. Du bist jemand, der sich bei gesellschaftlichen Themen ganz deutlich positioniert. Du mischst dich ein. Du bist auch jemand, der anderen zur Seite springt, wenn sie beispielsweise online angegriffen werden, was ja durchaus eben passiert leider. Hast du diese Art des Einmischens von klein auf gelernt oder ist das was du aus dir selbst heraus entwickelt hast? Was würdest du sagen?
Schon auch gelernt. Ich glaube, meine Eltern haben mir da auch viel mit auf den Weg gegeben. Ich würde schon von mir behaupten, dass ich da eine sehr gute Erziehung auch genossen habe. Würde aber nicht von mir sagen, dass ich schon immer derjenige war, der irgendwie anderen zur Seite gesprungen ist oder immer eine klare Haltung auch hatte. Das hat sich dann alles ein Stück weit entwickelt. Und ich glaube auch, dass mir da dieser Schritt zu Twitter einfach auch nochmal eine andere Welt geöffnet hat 2015, wo sich auch nach und nach Dinge entwickelt haben, wo ich mich mit anderen Themen einfach auch nochmal auseinandergesetzt habe, die ich vielleicht vorher nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Gerade wenn es jetzt um Sexismus im Fußball beispielsweise geht oder auch Homophobie und so, das sind Themen, da kann ich jetzt nicht von mir behaupten, ich setze mich da schon seit Jahren mit auseinander, aber es ist halt was, wo ich bei Twitter so ein Stück weit auch mitgewachsen bin, wo ich mitgelernt habe, mich informiert habe und selber einfach auch den Drang entwickelt habe, hey, das ist nicht cool, was da teilweise passiert und wenn ich das erleben würde, würde ich das auch nicht toll finden und dementsprechend muss da irgendwas getan werden. Und ich glaube, das geht nur über eine klare Haltung. und in dem man eben auch laut ist.
Ein großes Thema innerhalb dieses Komplexes ist ja tatsächlich Privilegien oder sind die Privilegien und die Frage, inwieweit sind sich Menschen ihrer eigenen Privilegien bewusst? Da gibt es so ein bisschen das schwierige Gefälle, dass man oft den Eindruck bekommen kann, je mehr Privilegien jemand hat, umso weniger mischt er sich eben ein. Du hast das Thema Sexismus im Fußball gerade schon angesprochen, gerade so diese vermeintlich notwendige, in dicken Anführungszeichen, Männlichkeit, die da von einigen immer noch gefordert wird, so eine ja fast schon nostalgische Rückwärtsgewandtheit würde ich es mal nennen und ein massives Festhalten gerade an so Gender-Klischees sind da ja durchaus in vielen Bereichen noch weit verbreitet. Was glaubst du, warum es vielen so schwer fällt, das loszulassen und warum es auch tatsächlich nominell sicherlich noch nach wie vor mehr Betroffene, also in dem Fall Frauen, transbinäre Personen sind und eben nicht die privilegierten Männer, die ja aus einer ganz anderen Position heraus sich da äußern könnten oftmals?
Ja, ich glaube, die simpelste Antwort wäre, weil sie nicht betroffen sind. Also ich könnte mich ja auch zurücklehnen und sagen, hey, ich wurde in den Sport 1 Doppelpass eingeladen, bei mir läuft, 2020 war super und ja, links und rechts passiert nichts, so nach dem Motto. Das könnte ich machen. Ich glaube, das braucht tatsächlich diesen Klick im Kopf, wo man einfach merkt, okay, vielleicht wäre es doch wichtig, auch mal ein Bewusstsein dafür zu haben, warum passiert das? Warum hat man eben diese Privilegien? Und wenn man sich damit ein Stück weit nur auseinandersetzt, glaube ich, kommt man auch schnell dazu, dass die Welt eben so, wie sie ist aktuell. Klar, fair ist immer ein großes Wort und 100% Fairness wird es vielleicht nie geben, aber so, wie sie jetzt ist, ist sie halt viel zu unfair. Und kann das natürlich nicht für jeden Einzelnen oder jede Einzelne beurteilen, warum sich der eine oder andere damit beschäftigt und vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass viele einfach bequem sind und dass sie ihre Situation sehen und vielleicht in ihrer Blase auch nicht wirklich mitbekommen, dass es so ist, wie es eben leider teilweise ist.
Du hast kürzlich auch passend zu dem Thema einen Tweet geschrieben, dass es nicht viele Profifußballer gibt, denen du in den sozialen Medien folgst und dass eine Ausnahme Leon Goretzka ist, aus Gründen, weil er eben nämlich beispielsweise jemand ist, der sich ja auch sehr klar positioniert und seine Reichweite ganz, also finde ich, mega nutzt, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Würdest du dir da vom Fußball, von den Fußballerinnen manchmal noch deutlich mehr wünschen, weil die haben ja nun mal die Reichweite und könnten da vermutlich ganz anders Themen in Bewegung setzen.
Definitiv. Ich glaube, mehr Goretzkas würden dem Fußball auf jeden Fall gut tun, weil er eben auch einfach ja, den Mut hat, Dinge zu äußern und egal, was da vielleicht auf ihn zukommt, danach, er macht es einfach, er sagt das, was er denkt und was ihm wichtig ist. Und das finde ich, ist von unschätzbarem Wert auch für den FC Bayern, weil er einfach auch dann gewissermaßen gutes, ja, es ist ja nun mal auch ein Stück weit so, dass der FC Bayern davon profitiert, wenn Spieler so sind wie eben Goretzka. Und ich glaube schon, dass auch andere Spieler so sind. Serge Gnabry, Joshua Kimmich beim FC Bayern beispielsweise sind auch Menschen, die eine klare Haltung haben. Sie könnten sie aber, wer bin ich, ihnen das vorzuschreiben quasi, aber für meinen Geschmack könnten sie diese noch ein Stück weit häufiger dann auch nach außen tragen. Und Jerome Boateng ist ja auch jemand, der sich oft genug gegen Rassismus positioniert hat. Aber, und da kommt eben auch wieder das ins Spiel, was du vorhin angesprochen hast, Boateng ist eben auch ein Betroffener von Rassismus. Und es wäre eben wichtig, dass sich mehr Leute wie Goretzka, die eben diese Privilegien genießen, dass die einfach klarer Position beziehen. Und deshalb wäre das wichtig, noch mehr Goretzkas im deutschen Fußball zu haben. Bei den Fußballerinnen, glaube ich, gibt es viele, die Position beziehen zu gewissen Themen, aber sie werden nicht so gehört. Sie haben nicht diese Reichweite. Eine Lina Magul beispielsweise, Kapitänin beim FC Bayern, hat sich klar über die Strukturen im Frauenfußball beschwert, ohne jetzt polemisch zu sein, sondern sich wirklich auch sachlich damit auseinandergesetzt, einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, der sehr lesenswert ist, und hat dafür kaum Gehör bekommen. Ich glaube, ich selbst habe den erst 2 Monate nach Erscheinen gelesen, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde, und habe dann so gedacht, das kann es ja eigentlich nicht sein. Also das wurde ja überhaupt nicht aufgegriffen von irgendwelchen Medien, wo ich wirklich ein bisschen schockiert war auch, ob dieser Ignoranz, die da teilweise vorherrscht. Man stelle sich vor, was wäre los, wenn Manuel Neuer, Kapitän des FC Bayern, sich über die Strukturen bei der UEFA oder sonst wo aufregen würde. Also da war ja alles voll. Da hättest du sofort, ich weiß nicht, welche Apps du installiert hast, aber da hättest du sofort 5 Push-Nachrichten wahrscheinlich auf dem Handy. Und das war da überhaupt nicht der Fall. Und das spiegelt das vielleicht auch nochmal so ein Stück weit wider.
Definitiv. Das heißt, wir können uns, glaube ich, zum Ende einigen, dass viel zu tun bleibt. Es gibt viele Leute, die noch mehr Raum und eine größere Plattform bekommen müssten. Und es gibt auf der anderen Seite viele, die aus der eigenen Bequemlichkeit heraus gerne ihren Boppes erheben und nach dem Boppes dann die Stimme dürften, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen, damit Sexismus, Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus und alle diese negativen Ismen aus dem Fußball und natürlich auch aus der Gesellschaft, zu der Fußball ganz selbstverständlich dazu gehört, verschwinden. Ich danke dir, lieber Justin, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen großen Bogen über den FC Bayern und deine gesellschaftliche Positionierung mit mir hier im Podcast zu drehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sicher auch den HörerInnen. Super, dass du hier warst.
Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich finde es toll, dass du hier Menschen eine Plattform gibst, die vielleicht den meisten Menschen da draußen noch nicht so bekannt sind. Das ist eine tolle Sache und ich habe auch die anderen Folgen sehr gern gehört.
Das freut mich. Vielen lieben Dank. Und gibt mir natürlich die mega unabgesprochene tatsächlich Überleitung, nochmal mich auch bei den HörerInnen zu bedanken für ihre Rückmeldungen auf die Folgen. Ich freue mich auch gerade über die Nachrichten, auch über Ideen, wen ich noch einladen könnte. Ich habe eine lange, lange Liste, die ich hoffentlich nach und nach abarbeiten kann mit vielen ganz, ganz tollen Leuten, die ich hier gerne vorstellen möchte. Und das war die 6. Folge. Wir hören uns im März wieder. Bis dahin passt auf euch und aufeinander auf und bleibt laut und wehrhaft und äußert euch zu allem, was schief sitzt in der Welt. Bis dann. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.